Ich lese den heutigen Predigtext, der in Johannes 6, 24 bis 58 steht, nach der neuen evangelischen Übersetzung. Als die Leute nun merkten, dass Jesus und seine Jünger nicht mehr da waren, stiegen sie in diese Boote, setzten nach Kapernaum über und suchten dort nach ihm. Als sie ihn endlich gefunden hatten, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus erwiderte: Ich muss es euch ganz deutlich sagen. Ihr sucht mich nicht, weil ihr Gottes Wunderzeichen gesehen habt. Ihr sucht mich, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Ihr solltet euch nicht so viel Mühe um die vergängliche Speise machen, sondern euch um die bemühen, die für das ewige Leben vorhält. Und die wird der Menschensohn euch geben, weil Gott, der Vater, ihn dazu beglaubigt hat. Da fragten sie ihn: Wie können wir denn tun, was Gott von uns will? Jesus antwortete ihnen: Gott will von euch, dass ihr dem vertraut, den er gesandt hat. Doch da sagten sie zu ihm: Wenn wir dir glauben sollen, dann musst du uns ein Wunder sehen lassen. Was wirst du tun? Unsere Vorfahren haben immerhin das Manna in der Wüste gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte: Ich versichere euch nachdrücklich, es war nicht Mose, der euch das Brot aus dem Himmel gegeben hat, sondern es ist mein Vater, der euch das wahre Brot aus dem Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott schenkt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus entgegnete: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Aber ich habe es euch je schon gesagt, trotz allem, was ihr an mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den weise ich niemals zurück. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich will, sondern das, was er will, der mich beauftragt hat. Und er, der mich gesandt hat, will, dass ich keinen von denen verliere, die er mir gegeben hat, sondern sie am letzten Tag erwecke vom Tod. Denn mein Vater will, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und am letzten Tag werde ich ihn erwecken vom Tod. Seine jüdischen Zuhörer waren empört darüber, dass er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs? Murrten sie. Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, aus dem Himmel gekommen zu sein? Ihr müsst euch darüber nicht beschweren, sagte Jesus. Keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und den werde ich am letzten Tag erwecken vom Tod. In den Prophetenschriften heißt es ja, sie werden alle von Gott unterwiesen sein. Wer also auf den Vater hört und von ihm lernt, kommt zu mir. Das heißt natürlich nicht, dass jemand den Vater gesehen hat. Nur der eine, der von Gott gekommen ist, hat den Vater gesehen. Ja, ich versichere euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren haben das Manna in der Wüste gegessen und sind doch gestorben. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel kommt, damit man davon essen kann und nicht sterben muss. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Und das Brot, das ich ihm gebe, bin ich selbst. Er ist mein Körper, den ich gebe für das Leben der Welt. Das löste einen heftigen Streit unter den Juden aus. Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Schimpften sie.
Heute geht es um Hunger. Ich weiß nicht, was es bei Ihnen, was es bei euch zum Mittagessen gibt, ob der Gedanke da schon dran da ist, an den Braten oder das Schnitzel. Das muss ich jetzt noch ein bisschen gedulden. Aber wir haben den Predigttext gerade schon gehört. Johannes 6, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Im Johannesevangelium gibt es 7 Ich-Bin-Worte, die immer eine besondere Struktur aufweisen. Kriegen wir die 7 zusammen? Also eins haben wir schon, das Brot des Lebens. Einfach mal reinrufen. Ich bin die Tür. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Tür haben wir schon. Eins haben wir schon auch gesungen vorhin in einem Lied. Das lebendige Wasser ist auch, aber ich glaube, das ist nicht in so einer, in der Form wie die anderen 7. Du bist meines Lebens Leben, meiner, du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zustimmt, Kraft und Lebenssaft. Ich bin der wahre Weinstock. Eins fehlt noch. Ich bin die Auferstehung und das Leben bei Lazarus. Und diese 7 Ich-Bin-Worte, die bestehen nämlich aus besonderen, also immer einer besonderen Struktur mit 3 Elementen. Das erste ist die Selbstvorstellung. Also Jesus sagt, ich bin. Und das ist betont. Und darauf bezieht er sich, wenn er sagt, ich bin, auf Gott, Jahwe, der sich am brennenden Dornbusch vorstellt mit ich bin, der ich bin. Also wenn Jesus sich hinstellt und sagt, ich bin, sagt er damit, ich bin Gott. Das ist das erste Element. Das zweite Element ist ein Bildwort. Also der Weinstock, das Licht der Welt, das Brot. Also immer irgendwas, was man, ein Bild, was man sich gut vorstellen kann. Und dann das dritte ist eine Zusage, die aber an eine Bedingung geknüpft ist. Also, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und wie gesagt, geht es heute um Johannes 6, um das Wort, ich bin das Brot des Lebens. In dem Text, den wir gerade gelesen haben, sagt Jesus 3-mal explizit, ich bin das Brot des Lebens. Einmal in Vers 35, dann nochmal in Vers 48, ich bin das Brot des Lebens. Und in Johannes 6, Vers 51, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und wenn er es 3-mal sagt und nicht nur 1-mal, dann heißt es, das ist wichtig. Wo sind wir eigentlich im Kontext mit diesem Ausspruch, mit Johannes 6? Am Anfang von Johannes 6 steht die Speisung der 5000. Also das Volk erlebt ein Wunder. 2 Fische und 5 Brote reichen für 5000 Männer plus Frauen plus Kinder aus. Und am nächsten Tag ist Jesus in der Synagoge in Kapernaum. Wir hatten die Ehre oder durften da letzten Sommer noch auf der Israelreise sein Und deswegen, also habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie das heute aussieht. Der Ort dieser Synagoge ist nämlich bekannt. Und es wurde auch eine Synagoge ausgegraben, die allerdings, ich glaube, aus dem 4. Jahrhundert nach Christus stammt. Aber diese Synagoge ist gebaut auf der Synagoge, wo Jesus gelehrt hat. Und da kommt es dann zu der Begegnung wieder zwischen dem Volk und Jesus. Und was will das Volk von Jesus? Es will ein Wunder. Gerade hat es erlebt, wie 2 Fische und 5 Brote für so viele Menschen ausgereicht haben. Und jetzt erwarten sie ein Wunder, und zwar nicht ein einfaches, sondern eins, was größer ist als das Manna-Wunder in der Wüste. Das muss größer sein als das, was Mose damals in der Wüste mit dem Volk erlebt hat, als Brot vom Himmel gefallen ist. Und dann sagt Jesus in Vers 32, ich versichere euch nachdrücklich, es war nicht Mose, der euch das Brot aus dem Himmel gegeben hat, sondern es war mein Vater, der euch das wahre Brot gibt. Denn das Brot, das Gott schenkt, ist der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Und das verstehen die Zuhörer nicht so wirklich, weil sie denken wahrscheinlich noch an wirklich was Essbares, wie ja das Manna in der Wüste war. Aber Jesus redet gar nicht wirklich von was wirklich Essbarem, sondern von was anderem. Nämlich von dem Brot, das Gott schenkt, und dem Brot, das der Welt das Leben gibt. Und dann kommt Jesus, deshalb sagt er dann ganz klar, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und dann kommen auch noch einige Aussagen, die durchaus kontrovers sind. Sowas wie, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und ich werde sie niemals zurückweisen. Oder, keiner kann zu mir kommen, wenn ihn der Vater, der mich gesandt hat, nicht zu ihm, mir zieht. Und diese Rede, das haben wir jetzt nicht gelesen, aber ganz am Ende dieser Rede, also nicht nur die Juden sind darüber empört, dass er sagt, er ist das Brot, sondern es geht sogar noch weiter, so weit, dass am Ende des Ganzen Jünger Jesus verlassen und sich von ihm abwenden. Vers 60, darüber ärgerten sich selbst viele seiner Jünger. Was er da sagt, geht zu weit. Da kann man ja nicht zuhören. Und Jesus sagt dann, allerdings gibt es einige unter euch, die glauben trotzdem nicht. Und es endet schließlich damit, dass sich einige seiner Jünger von ihm abwenden und ihm nicht mehr folgen. Und so sollten wir es nicht machen. Wir sollten uns nicht von Jesus abwenden, auch wenn er was sagt, was uns nicht gefällt. Drei Punkte, die wir noch an dem Text uns anschauen wollen oder lernen wollen. Erstens die Einladung von Jesus. Zweitens der Traum vom ewigen Leben. Und drittens unsere Antwort auf Jesu Einladung. Zum ersten Punkt. Die Einladung von Jesus. Zu Vers 35. Hier sehen wir, welche drei Elemente auch in unserem Ich-Bin-Wort vorkommen. Nämlich die Selbstvorstellung. Ich bin dann das Bildwort, das Brot des Lebens und dann die Verheißung mit Bedingung, wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Brot war damals übrigens nicht sowas unbedingt, wie wir es heute kennen. Also es gab zwar auch Brote, die so richtige Brotlaibe waren, wie in der Bäckerei bei uns heute, aber Jesus dankt und bricht ja das Brot. Und das setzt voraus, dass man es irgendwie leicht brechen kann. Das heißt, in der Regel waren Brote runde Scheiben, so ein Durchmesser von 30 bis 50 Zentimeter, also irgendwie so wie eine Pizza heutzutage. Und die wurde ausgerollt oder ausgeknetet, sodass sie am Ende nur 2 Millimeter bis zu 1 Zentimeter dick war. Das heißt, wir haben eigentlich eine Pizzaform. Und das wurde aus einem Teig hergestellt, der entweder mit oder ohne Sauerteig gemacht wurde. Und es gab damals auch nicht, wie wir es heute haben, also es gab schon berufsmäßige Bäcker, aber das war auch nicht die Regel. Es war die Aufgabe der Hausfrau, Brot zu backen. Und wir haben Brot als Grundnahrungsmittel heute. Wir haben Brot schon als Grundnahrungsmittel bei den Israeliten in der Wüste oder zumindest als Nahrungsmittel. Und auch zur Zeit Jesu. Wir haben es vorhin im Vater Unser gebetet. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Was gibt's jetzt zu tun? Kommen und glauben. Später auch essen, ja, aber erstmal kommen und glauben. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, kommt und glaubt. Wer zu Jesus kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an Jesus glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und hier geht es um das Allgemeine, Jesus sein Leben anzuvertrauen und ihm als Sohn Gottes zu glauben. Heißt das jetzt, dass wenn wir zu Jesus gekommen sind, dann sind wir satt, dann brauchen wir ihn ja nicht mehr, wenn er das Brot des Lebens ist, weil wir sind ja satt. Also müssen wir uns nicht mehr ernähren? Nein. Hier vermischen sich dann mehrere unterschiedliche Redeweisen, wie wir von Jesus und in bildhafter Sprache auch mit Essen vom Glauben reden. Was hier dieser Vers aussagen möchte, ist, wir haben eine grundsätzliche Sättigung in grundsätzlichen Lebensfragen. Wir haben einen grundsätzlichen Frieden in einer unfriedlichen Welt. Wir haben eine Hoffnung über das Leben hinaus, wo andere Menschen hoffnungslos sind. Und jetzt wenden wahrscheinlich 95% der Christen ein, das ist ja schön und gut, wenn das da steht. Aber ich fühle mich nicht jeden Tag hoffnungsvoll. Ich wache nicht jeden Morgen auf und bin voller Freude und Frieden und Hoffnung. Ich glaube aber nicht, dass Jesus das damit sagen will. Dass wir immer, zu jeder Zeit, in allen Bereichen des Lebens glücklich und übersprudelnd sind. Weil es geht hier ja ums ewige Leben. Um die Frage, wo ich bin, wenn ich sterbe. Und wer zu Jesus kommt und ihm glaubt, wer vom lebendigen Brot isst, der kann sicher sein, dass er ewiges Leben hat. Und dann sind auch die großen Fragen des Lebens geklärt. Warum bin ich hier? Wo gehe ich hin, wenn ich sterbe? Wozu lebe ich? Aber was ist jetzt mit den Lebensbereichen, wo wir uns nicht so gesättigt anfühlen? Auch da ist die Hoffnung da, dass wir eines Tages satt und zufrieden sind. Eines Tages wird auch unser Gefühl von Hoffnungslosigkeit, Trauer, unbeantworteten Fragen weg sein und es wird auch niemand mehr körperlichen Hunger haben. In Offenbarung 7 heißt es, sie werden keinen Hunger mehr haben und auch keinen Durst und auch Durst wird sie nicht mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und auch keine andere Glut. Denn das Lamm, das mitten auf dem Thron sitzt, wird sie weiden und zu den Quellen führen, wo das Wasser des Lebens ist. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Also wir haben auch die Zuversicht, dass wir eines Tages nie wieder hungern werden. Und ich finde das spannend, weil es wird ja im Himmel ein Festmahl geben, wo wir mit Jesus Wein trinken werden. Aber wir werden das nicht aus Hunger und Durst machen, sondern aus reinem Genuss. Ich habe schon mal über diesen Text gepredigt und nach der Predigt kam ein Mann zu mir und hat gesagt, du Lukas, ich habe da jetzt mal eine Frage. Ich habe das nicht ganz verstanden. Sind wir jetzt als Christen satt oder sind wir jetzt hungrig? Weil ich bin hungrig nach Gottes Wort. Aber ich bin auch die Welt satt. Und ich finde es spannend, weil er meint ja unterschiedliche Sachen damit. Wir meinen unterschiedliche Sachen, wenn wir sagen, ich bin's satt. Dann heißt das, ich habe keine Lust mehr. Und wenn wir sagen, ich bin die Welt satt. Wir meinen aber was ganz anderes, wenn wir sagen, gleiche Worte, fast gleiche Worte, ich bin satt. Dann sind wir zufrieden, gesättigt, uns geht's gut. Wenn wir sagen, ich bin hungrig nach Gott, dann meinen wir damit, dass wir eine Sehnsucht nach ihm haben. Und alles drei trifft durchaus auf Christen zu. Das sind Erfahrungen, die wir machen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Johannes 6, Vers 35 meint, wir sind zufrieden, gesättigt in grundsätzlichen Lebensfragen. Die sind geklärt. Bei Jesus geht's uns gut. Der zweite Punkt, der Traum vom ewigen Leben. Vers 48 bis 51. Eure Vorfahren, ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren haben das Manna in der Wüste gegessen und sind dann doch gestorben. Also die Israeliten haben in der Wüste das Manna, das Brot gegessen. Was hat es bewirkt? Ewiges Leben? Nein, sie sind gestorben. Vers 50, aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel kommt, damit man davon essen kann und nicht sterben muss. Also die Erklärung, beziehungsweise die Bedingung mit Verheißung, was es heißt, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Wenn man von diesem Brot isst, muss man nicht mehr sterben. Und dann Vers 51, wer davon isst, wird ewig leben. Und das bedeutet ja auch Brot des Lebens. Brot des ewigen Lebens. Jesus ist das Brot, was Leben gibt, was Leben verleiht. Und der Traum vom ewigen Leben bewegt viele Menschen. Die älteste Frau der Welt, abgesehen von denen im Alten Testament, wurde 122 Jahre alt. Die durchschnittliche Lebenserwartung hat sich in den vergangenen 120 Jahren fast verdoppelt. Also Mädchen, die heute zwischen 1 und 3 sind, erreichen im Durchschnitt laut Statistischem Bundesamt das 84. Lebensjahr. Bei Jungen in dem gleichen Alter ist es ein bisschen weniger, da liegt es bei 79 Jahren, also etwa 5 Jahre drunter. Und die durchschnittliche Lebenserwartung zu Beginn des 20. Jahrhunderts lag bei noch gut 40 Jahren. Ob da jetzt die hohe Kindersterblichkeit mit reingerechnet wurde, also und es trotzdem Menschen gibt, die alt wurden, das kann sein. Auf jeden Fall haben wir heute in Deutschland gute Voraussetzungen, alt zu werden, im Gegensatz zu anderen Zeiten in der Geschichte. Es gibt jetzt aber noch Menschen, die wollen mehr. Die wollen mehr als 79 Jahre, die wollen mehr als 84 und auch mehr als 122. Die lassen sich einfrieren. Um im eingefrorenen Zustand darauf zu warten, bis die Forschung in Hunderten von Jahren so weit ist, dass sie wieder aufgetaut werden können. Und das ist kein irgendwie komisches Zeug, das könnt ihr auf seriösen Internetseiten nachlesen. Kryokonservierung heißt das Verfahren. Und da werden durch Einfrieren Zellen haltbar gemacht. Das wird heute schon bei Keimzellen angewendet. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Das sogenannte Slow Freezing, also langsam runterkühlen, immer pro Minute um 0,5 Grad Celsius minus, bis zu einer Lagertemperatur von 196 Grad. Da stehen dann alle biologischen Prozesse in der Zelle still. Die andere Möglichkeit ist, Schock zu frieren, also mit einer Kühlrate von minus 10.000 Grad Celsius pro Sekunde. Und dann ist man innerhalb einer Millisekunde komplett gefroren. Das Gehirn wird nach Angaben der Kryonik-Institute, so heißen diese Institute, schon ab 80.000 US-Dollar kryokonserviert. Für den ganzen Körper muss man dann schon ein bisschen mehr zahlen. Das sind dann bei 200.000 US-Dollar. Der Transport zum Institut und die Wiederlebungsgebühr ist mit drin in den Kosten. Es gibt bisher noch kein Verfahren, dass das wirklich bei einzelnen Zellen funktioniert das. Bei großen Organen funktioniert das noch nicht, geschweige denn vom ganzen Körper, vom kompletten Menschen. Und trotzdem gibt es Menschen, die machen das. Direkt nach dem Tod lassen sich einfrieren in der Hoffnung, irgendwann wieder mal vom Tod aufzuerstehen und weiterleben zu können. Und sie werden auch eines Tages auferstehen, aber nicht von Menschen oder Forschern aufgeweckt, sondern von Gott persönlich. Das lesen wir nämlich ein paar Verse vor uns in Johannes 5, Vers 28 und 29. Da heißt es, es wird die Stunde kommen, in der alle Toten in den Gräbern seine Stimme hören und herauskommen werden. Diejenigen, die das Gute getan haben, zum ewigen Leben und diejenigen, die das Böse getan haben, zum Gericht. Was geben Menschen Geld aus und setzen ihre Hoffnung auf Kryokonservierung und Forschung, um etwas zu bekommen, was sie umsonst kriegen könnten. Ja, was noch viel besser, viel herausragender ist. Nämlich ewiges Leben in einer Welt, in der es kein Leid, keine Krankheit, kein Krieg und kein Tod mehr gibt. Und stattdessen versuchen sie, das muss man sich mal vor Augen führen, in eine Welt wiederzukommen, wo sie schon mal die Erfahrung gemacht haben, dass sie sterben müssen. Und wo sie auch wieder sterben werden irgendwann. Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Und das Brot, das ich ihm gebe, bin ich selbst. Es ist mein Körper, den ich gebe für das Leben der Welt. Wer Jesus als Herrn und Retter angenommen hat, der wird ewig leben. Und das dürfen wir uns gewiss sein. Daran müssen wir nicht mehr zweifeln. Und das wird auch bestärkt von den Versen 39 bis 40. Dort sagt Jesus: Und er, der mich gesandt hat, Gott, will, dass ich keinen von denen verliere, die er mir gegeben hat, sondern sie am letzten Tag vom Tod auferwecke. Und dann steht in Vers 40, und am letzten Tage werde ich ihn, den, der glaubt und Jesus nachfolgt, werde ich ihn vom Tod auferwecken. Hier steht nicht eventuell, vielleicht, sondern Jesus wird uns sicher vom Tod auferwecken und wir werden für immer bei ihm sein. Zum dritten Punkt. Unsere Antwort auf Jesu Einladung. Jesus ist das Brot des Lebens. Für wen? Für die, die hungrig sind. Oder für die, die mal hungrig waren und dann gegessen haben, geglaubt haben. Ich glaube, unsere Gesellschaft heutzutage ist satt. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, dass wir als Gesellschaft satt sind. Durch die ganzen Informationen, die wir am Tag verarbeiten müssen, auch durch den Atheismus, der die Gesellschaft durchzieht, durch Reichtum, der zu einer gewissen Zufriedenheit oder zu Hochmut führen kann. Menschen haben alles. Da ist fehlender Hunger nach Gott in unserer Gesellschaft. Aber wir wollen uns auch zum Ende der Predigt fragen, nicht auf die Gesellschaft gucken und schauen, dass die satt ist, sondern uns persönlich fragen, was können wir mitnehmen? Und da habe ich zwei Fragen am Ende oder drei Fragen am Ende für uns. Bist du dir bewusst, dass Jesus dich gesättigt hat und du zufrieden in seiner Gegenwart sein darfst? Bist du überhaupt gesättigt von Jesus oder hast du noch nicht vom Brot des Lebens gegessen, folgst ihm nicht nach? Dann nimm heute von diesem Brot des Lebens. Oder bist du schon bei Jesus, vielleicht schon seit Jahren, Jahrzehnten, aber du fühlst dich voll satt von allen möglichen Dingen, aber nicht von Jesus. Wenn das der Fall ist, was kannst du konkret tun, um dem entgegenzuwirken? Zum Schluss. Es ist gut, Hunger nach der Gemeinschaft mit Gott zu haben. Es ist gut, die Welt satt zu haben. Aber was unser Text sagt, ist, bei Jesus sind wir daheim. Bei ihm sind wir grundsätzlich gesättigt und zufrieden. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Wer bei Jesus ist, der ist angekommen. Er muss nicht weiter nach sättigenden Nahrungsmitteln suchen. Er hat das Brot des Lebens gefunden und ist satt. Wer sein Vertrauen auf Jesus legt, an ihn glaubt, der muss nicht mehr von Lebenshunger, von Sinnfragen, von Heilsungewissheit gequält werden, sondern er wird ewig leben. Ich ende mit einem Zitat. Zum Verirrten kommt Jesus als Weg, zum Unwissenden als Wahrheit, zum Toten als Leben, zum Blinden als Licht, zum Kranken als Arzt, zum Trostberaubten als Tröster, zum Verurteilten als Befreier, zum Verführten als Berater, zum Verzweifelten als Retter. Und ich ergänze noch, zum Durstigen als Wasser, und zum Hungrigen als Brot des Lebens. Amen.